Zeitansagen, so heißt unsere Predigtreihe im Moment hier im Christustreff. Zeitansagen, da schauen wir uns der Reihe nach einige der Prophetenbücher an. Aus dem Alten Testament, aus dem vorderen Teil der Bibel. Propheten, die zu verschiedenen Zeiten Ansagen gemacht haben von Gott her. Das ist ja die Übersetzung von dem Wort Propheten, jemand, der nach vorne spricht, der etwas ansagt, der das ausspricht, was sonst unausgesprochen bleibt. Und wir haben einige interessante Themen uns angeschaut in den letzten Wochen, gesellschaftlich relevante Themen wie die Frage nach Gerechtigkeit, die Frage nach dem Kampf gegen die Armut, die Frage nach der Macht und den großen Weltreichen. Und heute geht es um den Propheten Haggai. Haggai. Und ich will jetzt keine Umfrage machen, aber ich denke mir, das ist nicht so ein Buch, was man so ganz oft liest. Ja? Andere Bücher, so die Weihnachtsgeschichte oder den Anfang, den Schöpfungsbericht oder so, das liest man vielleicht noch ein bisschen öfter. Aber Haggai ist so ein Buch, wo ich auch zugebe, das habe ich noch nicht so oft gelesen. Und es gehört zu den sogenannten kleinen Propheten. Da die Reihe Zeitansagen heißt, ist es vielleicht ganz gut, etwas zu sagen über die Zeit, in der Haggai gelebt hat, in die er hineingesprochen hat. Denn es ist eine ganz andere Zeit als die, die wir bisher hatten. Die anderen Propheten, von denen wir gehört haben, haben alle früher gelebt als Haggai, und zwar in der Zeit vor dem sogenannten babylonischen Exil. Ganz kurzer Überblick über die Geschichte Israels. Es gab die großen Königreiche von David und seinem Sohn Salomo. Danach gab es eine Teilung, zwei große Reiche, Israel und Juda, die noch einige hundert Jahre weiter existiert haben. Dann ist das Nordreich Juda erobert worden von den Assyrern und wieder etwa 200 Jahre später das Südreich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem belagert worden von den Babyloniern und schließlich auch die Stadt Jerusalem erobert worden, zerstört worden. Der Tempel wurde dem Erdboden gleichgemacht und niedergebrannt. Die totale Katastrophe in der Geschichte des Volkes Israel. Das totale Ende von allem und auch ein Ende der Hoffnungen und für viele auch ein Ende des Glaubens, weil man sich gefragt hat, was wird nun aus all den Verheißungen, die Gott gegeben hat? Und so ging man gemeinsam als Volk in die Gefangenschaft, in das sogenannte babylonische Exil, und es schien so, als wäre die Geschichte Israels damit am Ende. Aber immer da, wo man denkt, es wäre am Ende, macht Gott einen neuen Anfang. Und so hat er es auch mit dem Volk Israel gemacht. Es gab eine Auferstehung, eine Rückkehr aus dem Exil. Nach 40 Jahren hat Gott eine Tür geöffnet, ein neuer König gab ein Edikt heraus, dass das Volk zurückkehren kann nach Jerusalem. Diese Geschichte kann man nachlesen in der Bibel, in den Büchern Esra und Nehemia, auch nicht so oft gelesene Bücher, aber es war eine sehr, sehr spannende Zeit. Und da war eben Nehemia, der ein Pionier war beim Wiederaufbau Jerusalems. Er hat damit angefangen, die zerstörten Mauern Jerusalems wieder aufzubauen, die Häuser wieder aufzubauen und langsam wieder so etwas wie ein normales Alltagsleben, eine funktionierende Stadtverwaltung und so etwas wie einen kleinen Staat im Staat wieder aufzubauen. Das ist die Zeit, in die wir jetzt hineinschauen. Jerusalem ist zum Teil wieder aufgebaut, aber mitten in Jerusalem gibt es noch ein großes Trümmerfeld, nämlich den Ort, wo früher der Tempel stand. Der ist immer noch in Ruinen, dort ist nichts wieder aufgebaut worden. Ich stelle mir das so ein bisschen so vor wie hier in Marburg im Moment das Gebäude von der alten Brauerei. Ich weiß nicht, wer da mal hingeschaut hat in letzter Zeit. Alles platt gemacht und eingerissen, und das ist wie so eine offene Wunde mitten im Herzen der Stadt. Und jetzt spricht Gott zum Propheten Haggai. Ich lese aus dem Buch Haggai 1, Vers 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Serubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Josadaks, dem Hohepriester, also zum Bürgermeister und zum Hohepriester. So spricht der Herr Zebaoth: Dieses Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass man des Herrn Haus wieder aufbaue. Aber das Herrnwort geschah durch den Propheten Haggai: Aber eure Zeit ist da, dass ihr in getäfelten Häusern wohnt, und dieses Haus muss wüst stehen. Was ist da passiert? Ich habe das gerade schon erzählt. Man kam zurück aus dem Exil und man hat angefangen, wieder aufzubauen, und es standen nur die Häuser, die Wohnhäuser, wahrscheinlich auch die Vorratshäuser. Man hat die Stadt wieder aufgebaut, aber Gottes Haus lag noch in Ruinen. Und deswegen sagt Gott: Was ist das für eine Einstellung? Ihr sagt, für Gottes Haus ist noch keine Zeit, wir müssen erstmal unsere eigenen Häuser bauen. Ihr wohnt schon in getäfelten Häusern, aber mein Haus liegt noch in Ruinen. Und dann geht das Wort weiter. Nun, so spricht der Herr Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht erwärmen. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch geht. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein, und ich will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der Herr. Denn ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig. Und wenn ihr es schon heimbringt, so blase ich es doch weg. Warum das, spricht der Herr Zebaoth? Weil mein Haus so wüst dasteht und an jeder nur eilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. Die Situation hat sich völlig verändert und fast auf den Kopf gestellt. Wenn ihr euch erinnert, für die, die in den letzten Wochen da waren, was die Propheten da zu beklagen hatten in der Zeit vor dem Exil, da gab es immer diese Klage Gottes: In eurer Stadt gibt es unheimlich viel Religion, aber ihr vernachlässigt die ganz normalen Alltagsdinge. Es gibt Ungerechtigkeiten, es gibt Armut, es gibt Unterdrückung. Und die Propheten rufen ein religiöses Volk auf, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Und das haben wir in den letzten Predigten uns sehr ausführlich angeschaut. Aber jetzt nach dem Exil ist offensichtlich eine ganz andere Lage da. Hier steht in der Tat der Wiederaufbau der Gesellschaft im Vordergrund. Das ist das Hauptthema. Wie kriegen wir unsere Stadt wieder zum Funktionieren? Vielleicht ist es so ein bisschen nach dem Motto von Bert Brecht aus der Dreigoschenoper: Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Aber das geistliche Leben, wofür der Tempel ja das Zentrum war, lag brach. Ich habe versucht, das mal darzustellen in Bildern. Schauen, ob das klappt. Hier haben wir diese beiden Bereiche, die Stadt und der Tempel. Die Stadt war wieder aufgebaut, der Tempel lag noch in Ruinen. Und die stehen ja so ein bisschen auch symbolisch für den Bereich der Welt, der Gesellschaft und den Bereich Gottes. Oder wie es hier im Bibeltext heißt: unser Haus und Gottes Haus. Und das sind diese beiden Bereiche. Und jetzt ist Folgendes passiert, das sehen wir auf dem nächsten Bild. In der Zeit vor dem Exil hat man sich unheimlich viel um den Tempel gekümmert. Das war ein Riesending, man hat Riesenfeiern gemacht und das war alles ganz toll. Und dabei hat man die Stadt, die Gesellschaft total vernachlässigt. Nach dem Exil, andersrum, das sehen wir auf dem nächsten Bild, man hat sich sehr um die Gesellschaft gekümmert und hat dabei vergessen und vernachlässigt, den Tempel zu bauen. Dankeschön für diese Bilder. Das ist auch das, was wir uns in den letzten Predigtreihen angeschaut haben. Wir haben enorm viel danach gefragt: Wie können wir unsere Gesellschaft zum Positiven verändern? Wo müssen wir anpacken, auch als Christen, und Verantwortung wahrnehmen in diesen Bereichen von gesellschaftlicher Ungerechtigkeit, von Armut, von falschen politischen Machtstrukturen? Und wir haben gesehen, dass wir in dieser Welt nicht nur als Gäste leben, sondern als Bürger, dass wir eine Verantwortung haben, auch wenn es manchmal schwer ist, wie Nina am Anfang gesagt hat, und man eigentlich nicht noch mehr Verantwortung tragen möchte. Aber wir sollen solche Themen anpacken, wir sollen nicht unberührt bleiben, uns nicht raushalten. Wir sollen, um im Bild zu bleiben, die Stadt aufbauen. Aber es liegt auch eine Gefahr in diesen Themen. Man kann es sich damit auch sehr leicht machen, denn wenn man über diese Themen redet, findet man immer ganz schnell Zustimmung von jeder Seite. Man hat ein leichtes Spiel, denn für Frieden und Gerechtigkeit ist eigentlich jeder auf dieser Welt. Gegen die Armut, ist jeder auf dieser Welt. Ganz egal, aus welcher politischen Partei oder Richtung, aus welchem Land oder Teil dieser Welt. Man streitet eigentlich nur über den Weg dahin. Und selbst wenn man die größten Diktatoren unseres und des letzten Jahrhunderts fragen würde, die hätten bestimmt alle gesagt, wir sind gegen die Armut und für die Gerechtigkeit. Das ist eine Frage, wo sich sogar so gegensätzliche Menschen wie George Bush und Ahmadinejad einig wären, wenn man sie fragen würde. Da haben wir leichtes Spiel. Brenzlig wird es dann, wenn wir das hören, was Haggai hier sagt. Dass es nämlich nicht nur um die Gesellschaft geht ohne Gott, sondern dass es um die Frage geht, wie kommt denn nun Gott hinein in diese Gesellschaft? Denn das ist das, was Gott Haggai sagt. Er sagt, bei allem Aufbau dieser Welt, vergesst nicht das Wichtigste, vergesst nicht das Zentrum, Gott ein Haus zu bauen in der Mitte eurer Stadt. Was eure Gesellschaft wirklich braucht, um gesund zu werden, um heil zu werden, das ist die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. Ein Ort, an dem Gott wohnt, an dem Gott angebetet wird, an dem von Gott geredet wird. Und wenn wir das sagen, dann finden wir nämlich gar nicht mehr so leicht Zustimmung. Nicht mal hier in unserer Stadt, aber auch nicht in unserem Land und in anderen Teilen der Welt. Es gibt eine schöne Anekdote von dem Theologen Karl Barth. Der wurde in der Nachkriegszeit mal gefragt in seinem Interview: Herr Barth, Sie sind doch von der Kirche. Sie finden doch bestimmt auch, dass es unserer Zeit sehr, sehr, sehr wichtig wäre, dass wir uns alle an die 10 Gebote halten. Und seine Antwort soll gewesen sein: Ja, und vor allem das Erste. Es gibt viele Leute, die reden gerne über die 10 Gebote und dass wir irgendwie nett zueinander sein sollten und uns gut benehmen sollten. Aber das erste Gebot ist, dass wir Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Und das ist das, was Gott hier sagt in diesem Bibeltext. Seht euch doch um und schaut, wie es euch geht. Oder wie es wörtlich übersetzt heißt, nehmt euer Herz, setzt euer Herz auf die richtige Bahn. Und schaut mal an, was passiert. Ihr müht euch ab, eure Stadt wieder aufzubauen, aber ihr müht euch letztlich umsonst. Selbst dann, wenn ihr genügend Essen zusammen bekommt für alle, werdet ihr am Ende doch nicht satt, solange ihr nicht mein Haus wieder aufbaut. Was ist das für eine Logik, kann man fragen. Ist Gott vielleicht irgendwie kleinlich oder egoistisch? So nach dem Motto, kümmert euch mal nicht um die Stadt, kümmert euch mal um mich, sonst fühle ich mich benachteiligt. Geht es darum, dass wir jetzt ein bisschen mehr für Gott da sind und ein bisschen weniger für unsere Gesellschaft? Oder wo liegt die korrekte Balance? Auch das habe ich mal versucht im Bild darzustellen, weil ich glaube, dass die Frage falsch gestellt ist. Wir stellen uns das oft so vor. Hier sind die beiden Bereiche und dazwischen wir, die wir so hin und her hecheln und versuchen, beide so gut es geht zu bedienen. Ja? Und dann gibt es die Sorte von Christen, die nur im Tempel zu Hause sind, die sagen, die Welt, das geht uns alles nichts an. Hauptsache, wir sind in der Kirche, wir beten, wir glauben, wir lesen die Bibel und wir halten uns raus aus dem, was da draußen passiert. Der einzige Grund für uns, in die Welt hineinzugehen, ist, um dort zu missionieren und Leute aus der Welt in den Tempel zu holen. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Christen, die sagen, nein, es ist andersrum. Wir müssen in der Welt leben und dort müssen wir arbeiten und anpacken. Und Gemeinde ist eigentlich nur Zeitverschwendung. Wenn es einen Grund gibt, in die Gemeinde zu gehen, dann nur als Trainingslager sozusagen, als Zurüstung für das Eigentliche, nämlich die Stadt und die Gesellschaft. Und dann gibt es die, die dazwischen so hin und her hecheln und immer ein schlechtes Gewissen haben, weil sie denken, wenn ich mich um Gott kümmere und um den Tempel, dann vernachlässige ich eigentlich die Gesellschaft. Und wenn ich mich um die Gesellschaft kümmere, vernachlässige ich Gott. Aber ich glaube, das ist ein Fehler in der Wahrnehmung. Denn das Grundproblem sehen wir in dieser Trennung von Stadt und Tempel, von Gottes Bereich und dem Bereich der Welt, von Religion und Gesellschaft. Und das, was Haggai hier sagt, kann man im Bild eigentlich so ausdrücken wie auf dem nächsten Bild, nämlich Gott, der in der Mitte unserer Welt leben möchte, der sagt, mein Tempel soll mitten in eurer Stadt sein, mitten in eurer Welt. Und eure Häuser sind sozusagen drumherum. Und dann löst sich das Problem. Nämlich dann sehe ich, wenn ich mich um die Mitte kümmere, dann kümmere ich mich automatisch auch um das Ganze. Dankeschön. Ich kenne mich nicht so aus im Medizinbereich, aber wir haben ja viele Mediziner hier. Aber im Fernsehen ist das immer so, wenn es da so einen Wiederbelebungsversuch gibt, ja, mit diesen Elektrodendingern, ja, dann wird das immer angesetzt und dann, ja, so. Und aber das ist vielleicht das Gleiche. Wenn du einen Menschen wiederbeleben willst, wahrscheinlich ist es so, so stelle ich mir das vor, dann musst du beim Herzen anfangen. Sagen, da ist das Problem, ja. Es nützt dann nicht, die Zehen zu massieren vielleicht oder so. Sondern du musst in der Mitte anfangen und vom Herzen aus wird dann auch alles andere durchblutet, wieder mit Leben versorgt und der ganze Organismus kommt wieder in Gang. Und das ist das Wort, was Hagar hier hat. Baut Gott ein Haus in eurer Mitte, in der Mitte eurer Stadt, in der Mitte eurer Gesellschaft. Dann wird von daher auch der Rest der Gesellschaft heil werden. Und das ist unser Auftrag. Wie kann das praktisch aussehen? Ich glaube, das, was wir heute Abend hier machen, ist ein Weg, das zu machen. Dass wir sagen, mitten in Marburg soll es so einen Ort geben, und es gibt ja noch andere, wo Menschen zusammenkommen und Gott einladen und sagen, hier soll es ganz zentral um Gott gehen. Hier wollen wir Gott anbeten, hier wollen wir Gottes Gegenwart erleben. Nicht nur, um uns vielleicht zu trainieren für das, was wir dann im Alltag machen, sondern weil dadurch Gott hineinkommt in das Leben dieser Stadt, weil Gott einen Ort bekommt, weil Gott Raum bekommt, weil wir über ihn reden, mit ihm reden. Und wir hier so etwas bauen wie einen Tempel für Gott. Aber wir müssen auch andere Wege finden. Wir müssen kreativ werden, im Alltag, in deinem Beruf, Orte zu bauen, wo Gott hineinkommen kann. In deinem Studium Raum zu schaffen für Gott, Gott hineinzuholen, ihn ins Gespräch zu bringen, den Gottfaktor irgendwie in die Altersrealität hineinzuholen. Ich glaube, da brauchen wir ganz viel Fantasie. Und die evangelische Kirche in Deutschland hat einen Wettbewerb veranstaltet, Fantasie des Glaubens. Und hat gesagt, wo gibt es Leute oder Projekte, die das versuchen, irgendwie fantasievoll Gott ins Spiel zu bringen in unserer Welt. Und letzte Woche haben wir es schon gesagt, ein Projekt hier aus Marburg von Friends hat bei diesem Wettbewerb den zweiten Preis gewonnen, nämlich Karacho TV. Und Gofi wird uns kurz berichten, wie das aussieht bei diesem Projekt.
Ja, mein Name ist Gofi, hallo. Ich darf euch Karacho TV vorstellen. Das ist ein Videoexperiment, was wir jetzt seit 2,5 Jahren unregelmäßig machen in Marburg und wo wir versuchen, Menschen auf der Straße und Gott irgendwie zusammenzuführen. Das ist eigentlich ganz simpel. Wir fahren mit einem Bus durch die Stadt. Wir sind zu dritt an Bord, ein Fahrer, jemand mit einem Mikrofon, einer mit einer Kamera. Und dann fahren wir zu einer Bushaltestelle und fragen Leute, ob sie mitfahren möchten und ob wir sie dahin fahren dürfen, wo sie hin möchten. Nicht für Geld, sondern für ein Interview. Und dann führen wir Gespräche über Gott und die Welt. Und wie das aussehen kann, zeige ich euch mal in einem kleinen Clip. Dann kriegt ihr einen Eindruck. Herzlich willkommen zu Karacho TV. Du hast schon das Gefühl, dass das, was die Pfarrer und Pfarrerinnen am Sonntag so erzählen, 20 Minuten ungefähr, dass das nicht so richtig viel mit deinem Leben zu tun hat. Kennst du das, dass man sich für seine Religion schämt? Warum findest du ein Café attraktiver als die Kirche? Warst du schon mal in der Kirche und das war so, dass du gedacht hast, gut, dass ich hergekommen bin, das bringt mir richtig was. Wow, macht das Spaß hier oder irgendwie sowas?
Nein, leider nicht.
So, jetzt hätten wir euch fast in den Himmel gebracht.
Jedenfalls habe ich dann darüber nachgedacht, über mein Leben und so. Und dann bin ich irgendwann zur Kenntnis gekommen, dass es gar nicht so schlecht ist, eine Religion.
Also meine Eltern haben von vornherein gesagt, wir brauchen dich nicht und wir werden dich nicht gleich in so eine Kiste verstecken. Ich soll das später selber entscheiden. Und jetzt häufig halt entschieden, dass ich eigentlich nicht so Glauben habe.
In der Region halte ich auch nicht so viel.
Eigentlich habe ich kein Problem, damit Muslim zu sein. Also eher bin ich sogar stolz drauf.
Ja, also es geht nicht um Recht oder nicht Recht haben, sondern es geht einfach nur darum, darüber zu reden.
Ich habe schon Kontakt mit Kirche und so weiter gehabt, aber ich weiß nicht, ich fühle mich nicht gleich.
Ich glaube schon, dass da irgendetwas ist. Also es kann nach dem Tod nicht einfach vorbei sein. Es muss irgendwas sein. Ich weiß nicht was, aber irgendwas kommt.
Könntest du dir eine Situation vorstellen, wo aus dir plötzlich ein gläubiger Mensch wird?
Gute Frage. Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht.
Ja. Vielen Dank. Der Zweck von Karacho TV ist es, den Leuten was Gutes zu tun. Also wir bringen sie... Wir holen sie ab, wo sie stehen, und bringen sie von A nach B. Das ist schon mal was Gutes. Wir hören ihnen zu. Und das ist ganz erstaunlich, was passiert, wenn man Leuten zuhört. Dann reden die nämlich über wirklich auch sehr persönliche Sachen. Und wir möchten ihnen gerne Fragen zurückschenken, die sie glauben, schon abgehakt zu haben. Also Fragen nach Gott vor allem. Und das ist ganz interessant. Man kann ganz leicht mit Menschen über Gott sprechen. Das war bei keiner Fahrt bisher überhaupt ein Problem. Und was wir gerne möchten, ist, dass wenn die Leute aussteigen, dass sie dann mit mehr Fragen aussteigen, als sie hatten, als sie eingestiegen sind. Und das soll so eine Hilfe sein, weil ja Fragen oft zu was Gutem führen. Wenn man eine Frage hat, kann man endlich mal wieder nachdenken. Das soll eine Hilfe sein, dass Menschen mit Gott wieder zusammenkommen. Könnt euch das gerne angucken, karachotv.de ist so eine Sache. Ja, vielen Dank, Gofi. Vielleicht lasst ihr euch anstecken von dieser Fantasie des Glaubens und der Frage, wie kann es gelingen, dass Gott nicht irgendwo da draußen ist, außerhalb, und man muss immer da so hin und her hetzen zwischen dem normalen Leben und Gottes Sachen, sondern dass Gott wirklich mitten hineinkommt in das Leben unserer Stadt, in unser eigenes Leben. Das Problem ist natürlich, Verantwortung für Gottes Sache übernehmen kann auch eine Last sein. Nina hat das am Anfang gesagt. Wir haben schon so viel Verantwortung zu übernehmen in unserem Leben und jetzt auch noch für Gottes Sache. Und das Schöne ist, wenn wir uns den Bibeltext weiter anschauen, dann haben sich die Leute in Jerusalem mit genau der gleichen Frage rumgeschlagen. Nämlich, ist das nicht alles ein Tropfen auf den heißen Stein? Selbst wenn wir jetzt diesen Tempel wieder aufbauen, so toll wie der frühere Tempel wird er sowieso nicht werden. Das ist alles eine ganz traurige Sache. Ist die Zeit nicht endgültig vorbei, dass Gott wirklich Raum hat in unserer Welt? Und die sind nach einem Monat schon ziemlich ins Verzweifeln gekommen und wollten schon wieder aufhören. Dann gibt es ein zweites Wort von Gott. Ich lese mal vor, die Geschichte hier. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und alle übrigen vom Volk der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, der beauftragt war mit der Botschaft des Herrn an das Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, und so weiter, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohepriesters, und den Geist aller übrigen vom Volk, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn. Am 24. Tage des 6. Monats im 2. Jahr des Königs Darius. Am 21. Tage des 17. Monats geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai noch einmal. Sage zu Serubabel und so weiter und so fort und zu den übrigen vom Volk und sprich: Wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun? Sieht es nicht in euren Augen aus wie nichts? Aber nun, Serubabel, sei getrost, spricht der Herr, sei getrost, Jeschua, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth, nach dem Wort, das ich euch zugesagt habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist soll unter euch bleiben. Fürchtet euch nicht, Denn so spricht der Herr Zebaoth, es ist nur noch eine kleine Weile, so werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Trockene erschüttern. Ja, alle Völker der Welt will ich erschüttern. Da sollen dann kommen aller Völker Kostbarkeiten, und ich will dieses Haus voll Herrlichkeit machen, spricht der Herr Zebaoth. Mir gehört das Silber und mir gehört das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Und die Herrlichkeit dieses neuen Hauses soll noch viel größer werden, als die des ersten Hauses gewesen ist. Und ich will Frieden geben an dieser Stätte, spricht der Herr Zebaoth. Was passiert hier? Gott macht diesen verzagten Leuten, die sich ein bisschen überfordert fühlen, eine Zusage und sagt, erinnert euch dran, was ich euch gesagt habe, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Ich bin mit euch. Und ich will euch meinen Geist geben. Und noch etwas. Es wird nicht mehr lange dauern, dann werde ich noch etwas viel, viel Größeres tun. Etwas, was die ganze Welt erzittern lässt oder in Bewegung setzt. Etwas, wo alle Völker der Welt herbeikommen werden und ihre Gaben bringen werden. Etwas, was diese Welt ein ganz neu machen wird, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und es ist sehr, sehr spannend, wenn wir weiterlesen. Haggai ist ja eins der letzten Bücher im Alten Testament. Wenn wir weiterlesen, kommen wir in das Neue Testament, wo viele dieser Zusagen sich erfüllt haben in dem Kommen Jesu. Wir lesen bei seiner Geburt, dass Könige aus anderen Völkern kommen und ihre Schätze bringen. Wir lesen bei seiner Taufe, dass er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und wir lesen davon, dass Jesus selbst verheißen hat, dass Gott in uns seinen Heiligen Geist legen wird. Und jetzt ist es eine spannende Sache. Ich habe gerade dieses Datum hier vorgelesen, am 21. Tag des 7. Monats. Das überliest man immer so schnell. Aber man muss wissen, dass das ein ganz besonderer Tag war. Das war nämlich der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Ein Tag, wo man feierte und ausgeblickt hat auf die große kommende Herrlichkeit Gottes. Dass Gott einmal alles neu machen wird. Dass Gott einmal die ganze Welt verändern wird. Und das war ein großer Tag der großen Erwartung. Es gab dort eine Prozession, wo man von Jerusalem aus unten zur Wasserquelle ging, die unten im Tal war, und mit großen Krügen Wasser schöpfte und das hinauftrug in den Tempel und dort ausgoss als sozusagen Voransage, dass Gott einmal seinen Heiligen Geist ausgießen wird. Und das war der Tag, an dem Haggai seine Verheißung machte. Und viele, viele Jahre später, an dem gleichen Tag, am letzten Tag des Laubhüttenfestes, lesen wir in Johannes 7, ging Jesus hinein in den Tempel. An diesem Tag, als das Wasser hinaufgetragen wurde und dort im Tempel ausgegossen wurde, stellt sich Jesus hin in diesen Tempel und sagt, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausgießen. Und dann heißt es, das sagte er aber von dem Heiligen Geist, der denen gegeben würde, die an ihn glauben. Und ich glaube, das ist diese große Verheißung, die Haggai gemacht hat, dass Gott etwas noch Größeres tun wird in diesem Tempel. Dass er noch mehr seine Herrlichkeit zeigen wird, nämlich dass er seinen Geist ausgießen wird in das Herz von denen, die an ihn glauben. Und das ist eigentlich auch die Antwort, die Gott gibt auf die Frage, wie kann das denn wirklich sein, dass wir jetzt hier noch arbeiten sollen, um diese Gesellschaft zu verändern. Gott sagt, die Veränderung fängt bei dir an, in deinem Leben. So wie ich damals zum Volk Israel gesagt habe, baut mir den Tempel in der Mitte eurer Stadt, so sage ich heute zu dir, bau mir einen Tempel in der Mitte deines Lebens. Du brauchst einen Ort in deinem Leben, wo Gott wohnt, in der Mitte deines Lebens. Dort möchte Gott anfangen, die Veränderung zu schaffen. Und dann redet das Neue Testament davon, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes werden und dass seine Gemeinde ein Tempel des Heiligen Geistes wird. Und dass schließlich die ganze Welt erfüllt wird mit Gottes Herrlichkeit. Ich habe das mal wieder versucht, in meinem Bild da auszudrücken, wie diese Veränderung aussieht. Das Neue Testament sagt, Jesus selbst ist so etwas wie der neue Tempel. Jesus sagt über sich, ich bin der neue Tempel, den Gott aufbaut. Und da, wo ich bin, ist Gottes Gegenwart mitten unter euch. Und dann kommt der nächste Schritt, wenn wir Jesus hineinlassen in unser Leben, dann werden wir zu einem Tempel des Heiligen Geistes, weil Jesus in unserem Leben ist. Und wenn wir zusammenkommen als solche Menschen, die ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dann entsteht eine Gemeinde. Und diese Gemeinde ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wo diese Gemeinde die Stadt prägt, die Welt prägt, in der sie lebt, dann wird die ganze Welt erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn, so wie die Wasser das Meer bedecken, wie es im Propheten Jesaja heißt. Das ist die Verheißung. Gott möchte diese Welt verändern, aber er möchte anfangen in der Mitte unseres Lebens. Und das ist das Geheimnis, dass diese Welt sich nicht ändern kann, wenn nicht in deinem Leben Veränderung passiert. Und andersrum gilt das Gleiche, dass nur wenn die Veränderung in deinem Leben auch ausstrahlt in die Welt, dass dann Gottes Reich gebaut wird. Und das ist die Verheißung, die sich durchzieht bis ans Ende der Bibel, wo dann die Rede ist von einem Fluss des Segens, der strömt vom Tempel aus in das dürre Land, in die Wüste, und das ganze Land wird wieder heil. Die Wüste wird wieder blühen, das tote Meer, das eigentlich tot ist, wird wieder lebendig, da, wo Gott in der Mitte seines Volkes wohnt. Das ist mein Gebet, das ist mein Wunsch, dass wir so ein Tempel werden. Lass uns beten. Herr, du rufst uns, dir einen Tempel zu bauen, in dieser Welt, in dieser Stadt und auch in unserem Leben. Und so wollen wir dich einladen, dass du Raum gewinnst in der Mitte unseres Lebens, in unserem Herzen. Herr, dass du deinen Tempel baust, dass unser Körper, unser Leben ein Tempel deines Heiligen Geistes wird. Dass wir als Gemeinde ein Tempel mitten in dieser Stadt sind. Herr, dass die ganze Welt erfüllt wird von deiner Herrlichkeit, so wie die Wasser das Meer bedecken. Herr, dass du diese Welt von innen heraus ganz neu machst. Amen.